Ja, das Thema Backup war gerade schon mal angerissen und dass es durchaus nicht trivial ist. Darum geht es auch im folgenden Vortrag. Bitte, Christian Kaus, das
Wort. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich möchte heute reden über ein Projekt, was wir bei uns mit weiterentwickeln, Backy, image-basiertes Backup für virtuelle Maschinen. Genau, vielleicht ganz kurz mal die. So. Zu mir, mein Name ist Christian Kauhaus. Ich arbeite seit 2008 bei Flying Circus Internet Operations. Linux mache ich schon erheblich länger. Ich habe 95 angefangen mit Slackware. Das war lustig, das kam auf so einem Stapel Disketten. Das hat man dann erstmal reingemacht. Genau, ich programmiere, wenn ich programmiere, gerne und viel in Python. Das ist so, sag ich mal, meine Haussprache und aus der Community kommen wir auch ungefähr. Mein Handle CKHaus findet man so hier und dort im Internet und ich bin zu leise.
Nein, das wird hier nix. Kann man das?
So, hört man mich jetzt besser? Okay, bisschen. Schön. Genau. Flying Circus, die ganz kurze Fassung, das sind die mit diesem lustigen Luftschiff. Hier kann man hier auch sehen. Okay, die etwas längere Fassung, wir sind, ja, was sind wir eigentlich? Also unser Slogan ist Operations as a Service, das heißt, wir sind Leute, wir programmieren jetzt nicht die Anwendung, sondern wir machen Anwendungen fit für den Rechenzentrumsbetrieb. Wir machen viel Betriebskonzeptentwicklung, Unterstützung der Entwickler und als Teil des Ganzen haben wir auch eine kleine Hosting-Plattform. Die muss man nicht benutzen, die kann man benutzen und das sind ungefähr momentan 350 virtuelle Maschinen, die laufen in drei Rechenzentren verteilt und die wollen alle Backup und genau darum geht's. Wir haben das jetzt seit ungefähr 10 Jahren, hatten wir Bacula am Start. Also ich will jetzt hier heute überhaupt nicht irgendwie Bacula oder Bareos oder sonst irgendwen bashen. Super Software. Unser Problem war bloß, das lief 10 Jahre und 9 Jahre davon waren wir nicht so richtig glücklich mit dem Zeug. Und hatten uns aber dann gedacht, na gut, okay, ne, ist halt Backup, okay, das Thema ist ein bisschen unsexy, aber du brauchst es halt. Und ja, die Software ist, ja, die ist ein bisschen special, aber irgendwie kommen wir schon klar. Und dann sind wir halt 10 Jahre lang irgendwie schon klar gekommen. Und ja, viel mehr vielleicht auch nicht. So, und die Motivation, die wir jetzt hatten, möchte ich am Anfang kurz erklären, dass wir irgendwann gesagt haben, so Schluss, jetzt machen wir doch was Eigenes. Dann möchte ich kurz auf das Design eingehen. Welche Überlegungen haben denn bei einem Design der eigenen Backup-Lösung dann eine Rolle gespielt? Und im dritten, das wird vielleicht der größte Teil sein, möchte ich auf die Technik eingehen. Auch auf einer etwas höheren Ebene, also ich erkläre jetzt nicht, wie installiert man sich das Zeugs oder sonst was. Das sind dann sehr spezielle Fragen, sondern mehr, wie kann eine, sag ich mal, Backup-Lösung für so einen Anwendungsfall im Jahr 2016 aussehen? Was ist da für ein Design dahinter? Was läuft da für eine Technik? Und also es geht mir jetzt mehr in diesem Vortrag um die konzeptionelle Ebene und nicht so sehr um die Implementierung. Genau, und dann schließe ich noch mit einem kleinen Ausblick. Genau, aber kommen wir zur Motivation. 10 Jahre lang ging es okay einigermaßen, bis dann irgendwann bei uns im Rechenzentrum der größte anzunehmende Unfall eintrat, nämlich Daten weg und nicht nur ein paar Daten weg, sondern massiv Daten weg. Ich habe das hier mal in Snippets von unserer Status-Page ein bisschen dargestellt. Am Anfang stellen wir fest, auf irgendwelchen paar von VMs läuft irgendwie das I.O. nicht mehr so. Dann etwas später, 15 Minuten, haben wir festgestellt, nicht nur auf so ein paar, sondern auf extrem vielen VMs läuft das I.O. ungefähr gar nicht mehr. Was war passiert? Wir haben da so diverse, also wir haben ja eine gemanagte Infrastruktur, da laufen verschiedene Management-Komponenten und verschiedene Dinge, die da reingreifen ins System und normalerweise sinnvolle Dinge tun. In diesem Fall hat ein böser Bug in einer Management-Komponente zugeschlagen und wollte alle Volumes von allen VMs bis auf 4 löschen. Das war halt ein bisschen doof. Unser Glück im Unglück, dass die Löschanforderungen kamen derartig schnell, dass unser CEF, unser Storage Cluster, irgendwann mit einem Fehler ausgestiegen war und deswegen bloß ein bisschen mehr als die Hälfte aller VMs weg war. Insofern nicht ganz so schlimm, aber immer noch relativ schlimm. So, dann 2 Stunden später haben wir dann halt angefangen mit einem dicken, fetten, großen Restore. Haben zuerst so die ganz wichtigen Sachen, dass der Mail-Server wieder lief und so weiter. Und dann haben wir aber schon auch festgestellt, das war extrem mühsam, das Restore. Also das lief damals alles auf mehreren Bacula-Servern und stellten fest, dass, also eine VMs mal wieder herstellen, das geht ganz gut, aber wenn man so richtig viele hat, dann wird es an verschiedenen Stellen doch ein bisschen schwierig. Ich komme da gleich im Detail nochmal zu, was im Einzelnen die Probleme waren. Und dann haben wir auch festgestellt, oh, auf einigen dieser Virtual Tapes vom Bacula waren leider irgendwie kleine Fehler drauf. Das heißt, da musste hier mein Kollege Christian Teuny, ist dann mit Hexeditor bist du da nicht reingegangen, aber so knapp davor. Und die Volumes wieder zusammengeflickt und dann bei dem weiteren Massenrestore haben wir halt festgestellt, dass da enorme, also einfach Zeiträume verstrichen. Und jetzt sind wir 15 Stunden später. Die meisten VMs liefen wieder, einige noch nicht. Bei ein paar VMs, das war blöderweise einer unserer größten und wichtigsten Kunden beim Wiederherstellen der Datenbank, war irgendwie eine Inkonsistenz in die Datenbank reingekommen. Wussten auch nicht so genau, warum. So, jetzt sind wir T plus 22,5 Stunden. Da war dann die Aussage, okay, wir haben es fast alles wieder hingekriegt, nur noch 3-4 interne VMs, aber die sind nicht so wichtig. Gut, dann haben wir kurz Luft geholt, den Stress ein bisschen verdaut und dann festgestellt, so okay, wir haben jetzt 10 Jahre lang mit dem Oldschool-System okay einigermaßen und jetzt ist Schluss. Jetzt muss was Neues her. So, und zwar, wir haben festgestellt, dass halt die Oldschool-Sache, die ist sehr leistungsfähig, die ist sehr etabliert, die kann unglaublich viel, für unsere Fälle zu viel. Da sind aber auch ein paar Probleme drin und die, ich unterteile die Probleme mal in die prinzipiellen Probleme und die bloß praktischen Probleme. Die prinzipiellen gehen durch die Architektur nicht weg, die praktischen könnte man lösen, wenn man das halt ein bisschen besser programmieren würde. Ich komme erstmal zu den prinzipiellen. Also vielleicht eines der größten Probleme, die wir sehen, sind die sogenannten Virtual Tapes. Weil klassische Backup-Systeme kommen ja eigentlich so aus, sage ich mal, den 70er Jahren her oder sogar 60er, vielleicht sogar 50er. Da hatte man Bandlaufwerke und die wurden halt sequenziell beschrieben, weil was anderes können sie nicht. Die können nur sequenziell schreiben. Und heute haben wir überhaupt keine Bandlaufwerke mehr. Ich laufe ja nicht jeden Abend da und schiebe irgendwelche Bänder irgendwo rein. Nein, das ist halt jetzt so ein großes RAID 6 mit 24 4 Terabyte Disks und wenn dies nicht reicht, dann stellt man sich noch so ein Ding daneben, kostet nicht mehr so viel, aber wir haben immer noch die Tapes, das sind jetzt Virtual Tapes, die leben jetzt in dem RAID und wenn man mal guckt, wie die aufgebaut sind, da gehen halt einfach zeitlich alle Sicherungsschritte hintereinander in so ein Ding rein. Das heißt, ich habe hier das eine Virtual Tape, da ist VM0 ein Full Backup, kommt von VM3 ein Incremental, dann von der nächsten Differential und so weiter. Dann beim nächsten Mal wird so ein neues Virtual Tape angefangen und da kommt jetzt von der dritten VM was rein und so weiter. So, das ist halt die Art und Weise, wie es gesichert wird, wird einfach so am Stück runtergeschrieben. Und das ist aber für einen Zugriff, ja, ich weiß nicht. Also wir haben einen RAID, wir haben Disks, die können Random Access und dann schränken wir uns so ein. Das ist nicht sehr sinnvoll, vor allem im Restore-Fall nicht. Für den Backup-Fall geht es noch. Zweites Problem, 1975 und nicht alles, was 1975 war, ist schlecht. Ich bin zum Beispiel 1975 und finde mich ganz gut. Aber da hatten wir typischerweise halt einen so einen Host, der hing an so einem Netzwerk und der hatte eine lokale Platte und dann installiert man dann halt irgendwie so ein Backup-Agent und der zieht sich von dieser lokalen Platte langsam einfach die Files runter, File für File. So, heute haben wir die virtuelle Maschine, die hat zwar sowas wie eine Disk, aber das ist eigentlich keine, das tut nur so. Dann haben wir außen haben wir einen Hypervisor, der kontrolliert die Ausführung der virtuellen Maschine. Das Ganze läuft dann tatsächlich mal auf physischer Hardware. Und dann haben wir noch Storage-Server, in unserem Fall ein Cephnets. Da sind dann auch irgendwelche RAIDs drin. So, und jetzt sehe ich das Ganze und stelle mir die Frage, ist denn wirklich mit so einem Agent innerhalb einer VM, der da teilweise Zugriff auf so einer Virtual Disk, die einzige Möglichkeit, die Daten abzuziehen in einer sinnvollen Art und Weise? Wir haben hier einen Hypervisor, wir haben hier einen Host, wir haben hier hinten eine Storage. Man kann doch vielleicht auch anders besser an die Daten dran. Und man kann im Restore-Fall vielleicht auch besser anders die Daten da reinmachen. So, zum Thema Dateien. Alles ist eine Datei, sagen die Unix-Leute. Das ist auch in 99% der Fälle richtig, bloß manches ist keine Datei. Und das wird demnach nicht gesichert, also zum Beispiel Bootloader oder die Partitionstabelle. Dann gibt es auch zum Beispiel, wir kommen ja ein bisschen aus dem Python-Umfeld, da gibt es die ZODB, das ist so eine objektorientierte Datenbank, die speichert normalerweise alles in eine einzige große Datei, die ist dann, sagen wir mal, 6 GB lang und da wird dann hinten immer nur ein bisschen was dran geschrieben. So, und wenn dann der nächste Backup-Lauf kommt, dann stellt das Backup-System fest, oh, die Datei hat sich geändert, dann ziehen wir mal die ganze Datei nochmal von vorne ab. Ebenso, wenn ich jetzt ganz viele kleine Dateien habe, wenn ich jetzt hier irgendwie so, was weiß ich, wir machen neuerdings auch ein bisschen was Richtung NixOS und da gibt es diesen NixStore und da sind ungefähr 300.000 Dateien drin, von denen 280.000 kleiner als 4K sind. So, wenn man die halt dateiweise abzieht, dann zieht man zwar keine Daten doppelt ab, aber dann haut einen der Overhead unter den Tisch. So, dann haben wir auch bei klassischen Systemen immer wieder das Problem, wenn Dateien verschwinden und man dann beliebige Mengen von Full und Differential und Incremental beim Restore übereinander legt, ist es so, dass das die Tatsache, dass eine Datei irgendwann mal gelöscht worden ist, bei solchen komplexen geschachtelten Restore-Operationen manchmal korrekt betrachtet wurde und manchmal nicht. Und ganz zuletzt Hardlink-Farm. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal versucht hat, eine Hardlink-Farm zu restoren. Das ist auch relativ lustig. Gut, dann haben wir bei alten Systemen, zum Beispiel bei Bacula, gibt es einen zentralen Director, den kann man auch nur einmal haben, der ist zentral und das ist praktisch der zentralisierte Flaschenhals. Und wenn der nicht mehr tut, zum Beispiel weil seine Daten weg sind, dann hat man ein richtig großes Problem. Und der speichert alles in einen großen Catalog. Das ist eine so eine große Datenbank, da hatten wir so ein Postgres, die war sehr umfangreich und wenn die irgendwie Schluck auf hatte, dann hat man auch ein Problem. Gut, soweit die generellen Probleme, die sind mit der Architektur verbunden, die kriegt man nicht weg. Dazu hatten wir dann noch mit so ein paar kleineren praktischen Problemen zu kämpfen. Zum einen hatten wir halt für ein RZ etwa 2 Megabyte an Konfigurationsdateien. 32 Megabyte Config. Kann man natürlich nicht mehr per Hand pflegen, war autogeneriert, aber wenn man sich drin zurechtfinden muss, dann läuft man trotzdem da erstmal eine ganze Weile lang durch /etc und dann kommen sehr viele Dateien. Die Schedules waren explizit, das heißt, man kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe wahnsinnig viele VMs, die sollten bitte nicht alle gleichzeitig sichern, aber die Schedules, da muss man reinschreiben, so dieser Schedule macht voll am Montag um 12. So, wenn ich jetzt aber 350 VMs habe und die sollen sich alle bisschen verteilen. Ich habe hinter ein Skript geschrieben, was dann irgendwie 1 Million Schedules im Versatz von 12 Minuten quer durch die Woche generiert hat. Aber irgendwie dachte ich mir auch, muss das denn sein? So, und dann auch Scripting, also die Tools, die waren halt mehr oder weniger dafür mal gebaut worden, dass der Admin halt mit Shell reingeht und dann das Tool aufruft und dann Menü Auswahl 1 bis 5 halt tätigt und Enter und mit 0 kommt man wieder auf die nächsthöhere Ebene. Und wenn man das dann versucht zu skripten, ja, es geht, aber es war nicht so ganz mega spaßig, sage ich jetzt mal. Dazu dann Mangel in der Parallelisierung. Also ich meine, da ist so ein RAID und da sind 24 Disks dran, da ist ein höllisch teurer Controller dazwischen und das kann eigentlich sehr viel parallelisieren. Bloß wenn man zum Beispiel nur 6 VTL-Laufwerke hat, dann gehen halt nur 6 Operationen gleichzeitig. So, und man kann mehr machen, aber dann wird an anderer Stelle die Komplexität wieder höher. Der Director war single-threaded, das heißt manchmal war es einfach so, dass der Director einfach bloß am Denken war. Dann die Katalog und die Datenbank, die haben ja ernsthaft für jede VM 350 mal ungefähr 100.000 Files pro VM mal jede Kopie, die man aufbewahrt hat, einen Datensatz in der Katalogdatenbank drin. Dementsprechend war die relativ umfangreich. Und ja, das war halt auch nicht so super optimal, dann rein in der Praxis. Das führte dazu, dass halt bei solchen extrem großen Operationen, wie die ich vorhin beschrieben habe, es im Wesentlichen war Kommando absetzen, warten. Und das hat dann auch zu dieser Gesamtzeit von 22,5 Stunden geführt. Und am liebsten hätten wir damals eigentlich schon für einige Sachen nicht täglich, sondern eher halbtäglich, vielleicht vierteltäglich, vielleicht stündlich gerne gesichert. Und dann aber bei diesen ganzen Aufwänden, die dahinter hingen, haben wir uns dann überlegt, ja, wir sind doch nicht doof. So, und das haben wir uns dann sehr oft überlegt und irgendwann haben wir uns überlegt, ja, wir sind ja auch nicht doof und machen was Neues. Und dann haben wir uns überlegt, ja, sind wir denn vielleicht döver, wenn wir das Alte verwenden? Und da war der Schluss, okay, wir sind nicht doof, aber so doof darf man dann mal sein. Und haben uns dann überlegt, wie muss denn ein Design aussehen, was unseren Fall, also eine Virtual Hosting Umgebung, besser berücksichtigt und vielleicht auch ein Design, was nur dafür gemacht ist. Und um da zu einem besseren Design zu kommen, haben wir erstmal überlegt, dann muss man weglassen. So, das heißt, wir haben uns konzentriert nur auf das Sichern von virtuellen Maschinen und sonst nichts. So, das heißt, da fallen gleich mal Haufen Themenfelder, die jeweils ungefähr 100.000 Zeilen Code wert sind, raus. So, das heißt, wir haben uns nicht darum gekümmert, physische Maschinen zu sichern. Das machen wir nach wie vor anders. Da fallen auch so ganz viele andere Sachen wie Bare Metal Recovery und sonst was alles einfach mal komplett weg. Wir kümmern uns nicht um Bandlaufwerke. Wir sagen, wir sichern auf Disks, also Disk Arrays und sonst nichts. Da fallen Client-Server-Architekturen komplett weg. Wir haben gesagt, wir haben Netzwerk-Storage. Das Netzwerk-Storage soll bitte die Daten zu uns bringen und wir machen da nicht selber Netzwerk. Wir haben weggelassen eigene Datenformate. Wir wollten so Standard-Unix-mäßig wie möglich am Ende rauskommen. Wir haben weggeworfen fixe Schedules. Wir verkaufen keinem Kunden Backup 14 Uhr. Wir verkaufen dem Kunden ein tägliches oder ein stündliches Backup. Wir haben den Katalog rausgeworfen, ganz ehrlich, wo genau diese eine Datei mit diesem einen Namen und diesem Änderungsdatum irgendwo in unserer Infrastruktur liegt, ist ja vielleicht interessant, aber so interessant ist es auch nicht. Das heißt, wir verwalten die Daten nur auf VM-Basis. Und Self-Service haben wir auch mal weggelassen. Wir machen Backup im Wesentlichen für Disaster Recovery und gelegentlich haben wir dann tatsächlich mal so Anfragen, wo im letzten Talk dann die Aussage kam, die bearbeiten wir nicht, nämlich dass ein Kunde herkommt und sagt, ich brauche mal jetzt ganz dringend diese Datei von vor 3 Tagen, weil die habe ich seitdem irgendwie gelöscht. Machen wir, solange es nicht zu oft ist. Genau, das heißt, was, ja?
Na, noch ein Versuch.
So, besser? Test? Entschuldigung, das mal anders. Interferenz mit dem Namensschild. So, okay, besser? Ja, sehr schön, sehr schön. Gut, das heißt, was wir jetzt stattdessen machen, ist, wir speichern zum Backup Dateien in Verzeichnisse. Okay, das klingt jetzt vielleicht so mittelrevolutionär, aber verglichen mit allen Backup-Lösungen, die wir davor angeguckt hatten, ist es das. Keine Ahnung warum. So, das heißt, wir haben jetzt für jede zu sichernde Maschine, die hier heißt litprot 00, haben wir ein Verzeichnis. Da ist jetzt zum Beispiel ein Log-File drin, da ist ein Config-File drin und dann sind hier ganz viele Images. Die haben hier so lustige Namen. Das ist die Image-ID, da komme ich nachher nochmal raus. Dazu kommt dann hier noch dieses Revision-File, da sind ein paar Metadaten drin. Und hier der Last-Symlink, das ist schon reine Nettigkeit für den Admin. So, und das heißt, die verschiedenen Sicherungen sind jetzt einfach bloß Images und die gehen in Dateien rein. Das heißt, damit nutzen wir einfach mal solche Erfindungen wie ein Dateisystem und wie sich das auf ein RAID abbildet und so weiter. Genau, was außerdem haben wir überlegt, wir wollen keinen Flaschenhals. Das heißt, in der Konfiguration sagen wir hier zum Beispiel 3 Worker und dann werden 3 unabhängige Prozesse zum Beispiel erzeugt, die ohne irgendeine große Abstimmung nebeneinander arbeiten. Und wenn ich sage, meine Hardware kann 10 davon ab, dann schreibe ich da 10 rein, dann laufen 10. So, und dann haben wir überlegt, hey, wir haben ja eine Infrastruktur im Rechenzentrum und lass uns die nutzen, dann ist der Teil, den wir dann wirklich fürs Backup und Restore brauchen, nämlich nur noch so groß, weil so viel ist schon da. Dazu gehören. Also wir benutzen Ceph, aber was wir prinzipiell brauchen, ist halt ein Netzwerkdateisystem, wo wir sagen, wir bekommen die Daten über das Netzwerkdateisystem zu unserem Backup-Server angeliefert. Wir brauchen nicht selber irgendwelche kleinen Server-Sachen schreiben. Wir brauchen Snapshots, das heißt, wir nutzen die Snapshot-Funktionalität vom Storage, dass wir sagen, so jetzt hier bitte einmal Blitzlicht und festhalten. Wir benutzen hinten im Backy-Server benutzen wir ein Dateisystem, was Copy-on-Write besitzt. Das heißt, das sind momentan für Linux gibt es dafür 2 Optionen, ButterFS und ZFS. Damit man Images klonen kann, komme ich nachher zu und dann auch nicht alles neu schreibt, wenn sich nur wenig geändert hat. Wir benutzen den QEMU für die Virtualisierung. um damit eine Möglichkeit zu haben, von außen auf eine VM einzuwirken. Komme ich nachher auch zu, wofür wir das brauchen. Und wir benutzen den Konsul bei uns als Koordinierungsinfrastruktur, um damit halt rechenzentrumsweit bestimmte Aktionen anzustoßen, aber auch Konsul an sich, da hängt es nicht dran. Wir brauchen halt irgendwas, womit man Orchestrierung machen kann. Gut, das sind jetzt so die Dinge, die schon da sind. Und dann, wenn das alles da ist, und es ist ja schon da, haben wir festgestellt, dann auf das drauf braucht es eigentlich gar nicht mehr so viel. Gut, und was es soll, wirklich haben soll, es soll bedienbar sein. Das heißt, wann sind denn die Probleme? Die Probleme sind, wenn ich nicht richtig Zeit habe, wenn nachts um 3 mich der Pager aus dem Bett klingelt und dann ist irgendwas kaputt, irgendwas ist weg. Da muss ich noch mit dem Zeugs klarkommen, obwohl ich irgendwie hier noch nicht ganz anwesend bin oder nur physisch. So, das heißt, wir wollten das so, dass wir sagen, für das Restore braucht man im Extremfall nur Unix-Werkzeuge, nur das Standardzeugs, womit jeder von uns sowieso jeden Tag umgeht. Wir wollen flexible, man nennt das so in Backup-Szene Recovery Point Objectives. Das heißt, ich möchte dem Kunden sagen können, okay, wir machen hier eine stündliche Sicherung, wir behalten diese und so lange. Das heißt, du hast die Möglichkeit für alles, was jetzt, sagen wir mal, weniger als 2 Tage alt ist, können wir stündlich in Stand zugreifen. Und auch in der Art und Weise, dass man das auch versteht und das auch hinkriegt. Oder auch, dass man sagt, so jetzt kommt eine große Datenbankmigration, können wir bitte genau jetzt noch einen Sicherungslauf vorher manuell einschieben und dann nicht erst irgendwo hinten im Director was eintippern und dann von ihm gesagt zu bekommen, ja, das habe ich jetzt in 2 Stunden eingetaktet, na toll. So, und Recovery Target Objective, das heißt, wie schnell bekomme ich denn im Falle eines Ausfalles das Zeugs wieder an den Start? Und da ist natürlich auch nicht nur die Frage, okay, wie schnell kriege ich eine VM an den Start, sondern wie schnell kriege ich denn 100 VMs wieder an den Start oder wie schnell kriege ich mein halbes oder mein ganzes Rechenzentrum wieder an den Start. Und auch da entscheidet sich schnell, ob das Zeugs flüssig läuft oder ob das jedes Mal irgendwie so ein großer Eiertanz wird. Gut, das sind jetzt die Sachen, auf die wir hinaus wollen. Und jetzt stellt sich im nächsten Teil die Frage, wie haben wir das denn gemacht, welche technischen Lösungen haben wir da angewandt, welche Prinzipien haben gegriffen. Und da möchte ich erstmal, obwohl es ja bekannt ist, dass keiner Backups braucht, alle wollen Restores, trotzdem erstmal drauf eingehen, wie können wir denn diese Backups herstellen technisch. Und wir wollen es halt in der Art und Weise machen, dass es halt wenig Zeit braucht, dass es wenig Plattenplatz braucht und dass es wenig Bandbreite auf dem Netzwerk braucht. Gut, so, und die grundlegende Interaktion sieht jetzt wie folgt aus. Also ich habe hier eine virtuelle Maschine, die läuft in so einem Hypervisor auf einem VM-Host, das habe ich jetzt hier nicht gezeigt. Wir haben einen Storage-Cluster und da ist halt für jede virtuelle Maschine ist hier ein so ein Volume drin, wo halt die virtuelle Disk dieser Maschine drauf ist. Der Storage kann Snapshots machen und ich habe hier den Becky-Server, den habe ich jetzt mal ein bisschen komprimiert dargestellt. Da hängt ja eigentlich hier noch das RAID und das ButterFS und sonst was alles dran. Das ist hier so unterhalb der Bildschirmkante zu sehen. So, und da geht's los. Wenn ich jetzt eine Maschine abziehen möchte, dann benutzt der Becky-Server halt die Infrastruktur, in diesem Fall Konsul, um halt dem Hypervisor zu sagen, VM bitte mal kurz freezen, das heißt, da bleibt das I.O. von der VM stehen und es wird halt ein konsistenter Stand in der virtuellen Disk erzeugt. Dann nehmen wir auch Ceph-Protokoll, um dem Storage zu sagen, mach jetzt einen neuen Snapshot. Es geht schnell, also das ist insgesamt eine Sekunde etwa, wo halt die VM mal kurz ruckelt. Dann läuft die VM weiter, wir haben hier einen neuen Snapshot und der wird im Zusammenhang mit einem älteren Snapshot, den wir schon besitzen, dann benutzt, um die Daten dort abzusaugen und halt auf dem Becky-Server zu speichern. So, wie funktioniert das hier mit den 2 Snapshots? Das ist jetzt noch ein bisschen unklar geblieben. Das zeige ich jetzt gleich. Und jetzt zeige ich aber noch die Konfiguration. Die ist nämlich kurz. Das sind keine 32 Megabyte, selbst wenn man ein paar mehr VMs reinmacht. Das heißt, ich sage im Wesentlichen, wir haben hier für genau unsere Infrastruktur haben wir ein Plugin geschrieben, wo halt genau unsere Details, wie das in unserem Rechenzentrum alles geht, funktioniert. Und das Plugin, das sind zusammen, nicht lügen, vielleicht keine 150 Zeilen Python-Code, wenn überhaupt so viel. Also gut, vielleicht 100. So, und dann sagen wir, das ist hier folgende VM, das heißt, da wissen wir, wen wir da freezen müssen. Dann, und das hier Pull und Image, das sind die beiden entscheidenden Ceph-Parameter, die ihm sagen, wo er das denn im Storage finden kann. So, und wie funktioniert das jetzt im Einzelnen? Zwar, das Storage wird angewiesen, einen Snapshot Delta anzufertigen. Das ist die Differenz zwischen einem neuen Snapshot und einem alten Snapshot. Im Detail erkläre ich das gleich. Dann parallel gehen wir her und sagen, wir haben eine alte Sicherung, ein altes Backup-Image, das klonen wir auf einem Dateisystem, was Copy-on-Write kann. Das heißt, das sind dann zwei Images, die sehen aus wie zwei Dateien, brauchen aber erstmal nur so viel Platz wie eine. Dann übertragen wir nur dieses Delta zum Backup-Server und pflegen es dort in das geklonte Image ein. Und danach kommt zum Schluss ein Verifikationsschritt, weil wir ja sozusagen immer Delta über Delta übereinander stapeln. Und damit das einem nicht wegläuft, jetzt zum Beispiel, weil es Bitrot gibt oder der RAID-Controller sich nicht mehr so ganz an das erinnern kann, was er gestern schon gesagt hat, dass sich das halt sozusagen nicht auf die Dauer irgendwie verschlechtert, wird es immer dann noch ein bisschen nachkontrolliert. So, diese Snapshot-Delta-Technik ist eigentlich im Kern der ganzen Sache, deswegen erkläre ich die ein bisschen ausführlicher. Zwar, ich habe ein Block-Device und das besteht aus Blöcken und das sind hier in der Grafik mal so komische Kästchen und davon sind halt bestimmte belegt, andere sind nicht belegt und das sind halt dann so die Dateien, die die virtuelle Maschine in ihrem Dateisystem sieht. So, und wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt ein neues Image abziehen, dann habe ich hier diesen Snapshot, der ist schon etwas älter, und sage jetzt im Storage, ich möchte jetzt einen zweiten Snapshot haben und der unterscheidet sich jetzt durch den alten, also das Grüne, da sind hier jetzt mal Blöcke neu belegt worden oder der hat sich geändert und hier das Rote, da ist jetzt ein Block, der war mal in Benutzung, der ist jetzt freigegeben. Das heißt, es ist ein bisschen was anderes geworden und jetzt kann ich dem Storage sagen, dass das die beiden miteinander vergleicht und ein Delta baut, das heißt, das ist jetzt nur noch die Differenz, was hat sich zwischen diesen beiden Snapshots geändert. Und das ist zum Beispiel beim Ceph eingebaut, das können wir einfach benutzen, das ist ein Kommando und das ist effizient, weil das direkt im Storage abläuft. Das heißt, da kommen wir relativ schnell zu diesem Delta und das Delta sagt sozusagen aus, wie unterscheidet sich der alte Snapshot zum neuen. So, nur dieses Delta übertragen wir jetzt. So, und jetzt können wir nämlich hergehen, haben jetzt auf dem Backup-Server haben wir auch das alte Image. Das klonen wir jetzt, das heißt, jetzt haben wir zwei alte Images. Das sind jetzt schon zwei Dateien, aber da ist noch dasselbe drin und die brauchen auch noch Platz für eine Datei. So, jetzt übertragen wir dieses Delta vom Storage zu uns. Können wir ganz normal über einen Ceph-Zugriff, also RBD, machen. So, und dann verknüpfen wir das miteinander und dann kommen wir hier auf dem Backup-Server mit einem neuen Image raus, was inhaltlich identisch ist zu dem zweiten Snapshot, den wir vorhin angefertigt haben. Aber die Anfertigung dessen war erheblich ressourcensparsamer, als wenn wir das direkt übertragen hätten. So, und das ist eigentlich der Trick, warum das jetzt alles so schnell geht. So, und dann das Längste eigentlich, was dann noch anfällt, ist das dann zu verifizieren. Das heißt, da gehen wir her und samplen daraus, glaube ich, irgendwie 10% der Daten und gucken nochmal nach, ob die dem Original entsprechen. Gut, so, jetzt gucken wir mal, wie das jetzt sich für den Admin darstellt. Sehr kurz, wenn ich jetzt sage, ich möchte hier jetzt so ein Backup anstoßen, dann sage ich Backup, Backup, vergebe einen Tag. Zu den Tags komme ich gleich noch. Das hat mit dem Scheduling, mit der Retention zu tun. So, dann erzeugt er jetzt hier so eine neue Revision. Das sind diese kryptischen Namen, nach denen dann auch die Images benannt werden, mit halt diesem Tag-Set. Dann spricht er mit dem Konsul und sagt, ich möchte jetzt gerne einen Snapshot bekommen. Das heißt, der Konsul koordiniert das mit dem Hypervisor, also dem QEMU in unserem Fall, dass die VM kurz eingefroren wird, dass dann das Storage den Snapshot anfertigt, dann wird die VM wieder freigegeben, dann wird dieses Delta, also das Differential, übertragen. Das gerade neu angelegte Image wird dann sozusagen auf diesen Stand gebracht. Danach läuft der Verifikationsschritt und wenn das alles fertig ist, dann haben wir praktisch unser neues Backup und dann können wir den vorletzten Snapshot im Ceph dann wieder bleiben lassen, sodass, also löschen, dass halt immer nur ein einziger Snapshot von einem Volume weiter existiert. Der wird dann sozusagen wieder als Basis-Snapshot für das nächste Backup in der Zukunft verwendet. Genau, und wenn man sich das dann mal so über die Geschichte hin anguckt, dann sieht man so, ich habe hier eine VM und da sind halt die ganzen Sicherungen, ein paar sind neu, andere sind älter, ein paar davon sind ganz alt, das hängt halt von der Policy ab. In unserem Fall sagen wir wollen das 4 Monate das älteste aufbewahren. Dann sehen wir hier diese IDs, das entspricht halt genau auch diesen Image-Namen, das heißt, die findet man genauso im Dateisystem auf dem Backup-Server wieder. Dann sehen wir hier die Größen und das sind nur die Größen der Deltas. Das heißt, das Image an sich ist 20 Gigabyte groß, aber die ändern sich natürlich nicht dauernd alle. Das heißt, in diesem Fall ändern sich immer so um die 200 bis 300 Megabyte, mehr nicht. Und dann gucken wir, wie lange das gedauert hat und die Zeiten, die hier stehen, sind vergleichsweise kurz. Und dass die so lang sind, liegt oft eher an der Auslastung des Backup-Servers oder daran, dass die Verifikation so lange dauert. Also dieses eigentliche Snapshot anlegen, Delta übertragen, Image klonen, Delta einpflegen, ist oft in 15 bis 20 Sekunden gegessen. Das heißt, da sind da fast mehr die anderen Sachen, die so lange dauern. Und hier sehen wir ganz hinten die Tag-Sets. Die hängen mit dem Scheduling, mit der Retention zusammen. Und zwar ist es ja natürlich so, dass wir nicht jedes Image unendlich lange aufbewahren können, sondern wir sagen, wir haben hier eine Anzahl von Dailies und die fliegen aber irgendwann weg. Und einige der Images werden aber zusätzlich getaggt mit Weekly oder Monthly. Die werden sozusagen etwas länger aufgehoben und für jeden dieser Tags haben wir sozusagen eine eigene Retention Policy. Das heißt, man sagt, jeder Tag lebt so und so lange und danach fliegt er raus. Und wenn jetzt für ein Image alle Tags rausgeflogen sind, das heißt, es gibt sozusagen keinen Grund mehr, es aufzubewahren, dann wird auch das Image gelöscht. Das heißt, das ist im Prinzip ein klassischer Garbage Collection. Gut, so jetzt möchte man natürlich nicht immer an die Konsole gehen und Becky Backup irgendwas händisch eingeben, dann sind wir nicht weiter als vorher. Deswegen gibt es jetzt ein Scheduling und wir haben eine Scheduler-Komponente, die steuert die ganzen Backups, damit es schön regelmäßig läuft. Und das funktioniert so, dass wir halt diese Tags haben, hatte ich gerade schon gezeigt, und zu jedem Tag in jeder Scheduling Policy gibt es halt Keep und Intervall. Und das funktioniert so, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Schedule habe, das habe ich jetzt hier mal extrem kreativ Schedule 1 benannt, dann definiert das in unserem Fall zum Beispiel zwei Tags, nämlich Daily und Weekly. Und Daily, sagen wir, das wird alle 24 Stunden neu angefertigt und von den Dingern behalten wir 7 Stück. So, und Weekly werden alle 7 Tage einmal angefertigt und davon behalten wir 4 Stück. So, und das muss aber nicht einzeln laufen. Das heißt, es kann auch zum Beispiel sein, dass ich ein Backup anfertige und da ist sowohl Daily als auch Weekly drauf. Ja, das ist halt auch möglich. Gut, und die exakten Zeiten, die stehen da nicht drin. Die interessieren uns gar nicht so dolle. Das heißt, wir definieren jetzt bloß, was sind die Intervalle und wie lange sollen sie aufbewahrt werden. Und der Scheduler randomisiert die Zeiten, dass sozusagen immer das ganze System kontinuierlich ausgelastet bleibt. Gut, das heißt, und genauso wie ich es jetzt dargestellt habe, schreibt man es auch in die Konfiguration runter. Das ist tatsächlich nicht mehr, das ist die ganze Konfiguration dafür. Also ich habe hier, sage Schedules, hier jetzt heißt das Schedule mal Default, das ist das, was in der letzten Folie Schedule 1 war. Da sage ich jetzt Daily, das ist der Tag, sag mal jeden Tag machen, 30 davon aufbewahren, Monthly alle 30 Tage machen, 4 davon aufbewahren. Oder jetzt habe ich ein anderes Schedule, das nennt sich Frequent. Und das heißt, ich mache jede Stunde eins, davon bewahre ich 25 auf und außerdem mache ich jeden Tag eins, davon bewahre ich 30 auf. Und so kann man sich das halt so genauso definieren, wie man es dann auch für viel Geld dem Kunden verkauft hat, hoffentlich. So, und die Scheduler-Komponente, die sieht dann hier tatsächlich relativ unspektakulär auf. Die macht hier am Anfang so einen kleinen lustigen Telnet-Port auf, da komme ich gleich zu. Und dann wird im Prinzip für jede VM, die konfiguriert ist, wird hier praktisch so kleiner Task angelegt und die sagen am Anfang alle Waiting und dann irgendwann beschließt der Scheduler so, jetzt geht alles los. Und dann sagt er sogar, das geht jetzt los und lange Output überspringe ich hier mal. Gut, aber dieser lustige Telnet-Port, der da aufgeht, was ist das? Das ist im Prinzip ein kleiner Live einen Blick in das Ganze rein. Das heißt, ich logge mich jetzt hier ein und sage, ich liste mir jetzt alle Jobs mal auf, die auf folgende Regular Expression passen. So in unserem Fall kriege ich 4 und jetzt sagen wir, okay, das letzte Backup für diese VM lief dann, das nächste wird dann laufen, der letzte Tag oder das letzte Tag-Set, was vergeben wurde, sieht so aus, das nächste Tag-Set wird so aussehen und was wir hier überprüfen, SLA, ist das letzte Backup jung genug, dass das dem passt, was wir nach außen hin zugesichert haben. Das heißt, für jedes Backup wird halt überprüft, ist es okay. Momentan haben wir gesagt, okay, ist es so lange, wie das älteste Backup nicht länger als 1,5 Mal das Intervall alt ist. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte ein tägliches Backup, ist sozusagen die Grenze 1,5 Tage und wenn es älter ist, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Gut, und jetzt kommen wir zu dem ganzen Grund, warum wir all das eigentlich machen, nämlich damit Restores endlich Spaß machen. So, ich möchte jetzt im Folgenden zwei Sachen zeigen, nämlich einmal ein Full-Image-Restore und zum anderen ein Partial-Restore von ausgewählten Dateien. Und das heißt, ich möchte jetzt ein Image wiederherstellen und in diesem Fall jetzt ein etwas älteres. So, das heißt, ich gehe jetzt her und gucke, welches möchte ich denn? Und da stelle ich fest, ich möchte zum Beispiel das älteste von noch 2015. Da gucke ich mir jetzt die Tabelle an und sage, okay, das ist das. Das hat diese komische Image-ID. Das ist dasselbe wie der Dateiname. Wir haben Dateisystem. So, da gucke ich, da ist die Datei. 20 GB ist sie groß. Benutzt zwar jetzt wegen Copy on Write nicht so viel Platz auf der Platte, aber es sieht halt aus wie eine Datei, die 20 GB groß ist. Und dann nehme ich in diesem Fall jetzt zum Beispiel ein Import-Kommando und nuckel mir das einfach in mein Ceph rein und das war's. Mehr ist es nicht. Ich habe eine Datei, ich habe halt Unix-Kommandos, die können mit Dateien umgehen und dann sage ich einfach, importiere mir diese Datei in ein RBD-Image und dann ist es da. Ja, es ist einfach und es geht schnell. Genau das ist der Grund, warum wir all das machen. Einzelne Dateien ist etwas aufwendiger, aber nicht so viel. Das heißt, ich habe hier auch so ein Image, das ist hier 20 GB, liegt in der Datei. Und in diesem Image ist natürlich eine ganze Festplatte drin, das heißt auch eine Partitionstabelle und Partitionen und so weiter. Das heißt, ich nehme jetzt hier zum Beispiel kpartx, das ist ein Kommando aus, ich glaube, es kommt eigentlich vom LVM oder DM, ja, DM Multipath. Ist auch egal, das kann auf jeden Fall ein Loop-Device erzeugen und die Partitionstabelle dabei auslesen, die sich in diesem Image verborgen zeigt, weil das ist ja eigentlich eine virtuelle Disk. So, und da kommen jetzt hier plötzlich zwei Loop-Devices raus, nämlich für jede Partition eins. Und dann kann ich einfach das eine zum Beispiel davon mounten. Dann habe ich hier an so einem Mountpoint und wenn ich da reingucke, da ist mein Dateisystem. Wunderbar. So, und dann kann ich hier zum Beispiel hergehen, das ist jetzt bloß ein Beispiel, und sagen, gut, ich nehme jetzt hier aus diesem gemounteten Dateisystem irgendein Unterverzeichnis und schiebe das mit Rsync irgendwo hin, wo ich es brauche. Oder ich könnte es lokal rauskopieren, könnte es mir auf CD brennen, was auch immer. So, und wenn ich damit fertig bin, dann hänge ich halt das wieder aus, diesen Loop-Mount, und mache sozusagen die Loop-Devices wieder weg. Und das war es auch an dieser Stelle. Und das traue ich mir nachts um 3 auch noch zu. Gut, wenn wir wissen wollen, wie gut es läuft, brauchen wir noch Monitoring. Und da haben wir uns dann auch dazu entschieden, dem Becky ein Self-Monitoring zu verpassen. Das heißt, Becky weiß selber, ob es ihm gerade gut geht oder ob es gerade krank ist. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Check-Kommando. Das sagt in diesem Fall zum Beispiel, einem Job geht es nicht gut. In dem Fall habe ich jetzt zum Beispiel mich dann per Telnet mal mit dem Scheduler verbunden und der sagt mir jetzt hier zum Beispiel, das letzte Backup, das ist jetzt schon zu lange her, weil es jetzt, sagen wir mal, schon älter als 2 Stunden ist und eigentlich hourly gemacht werden sollte. Und hier dieser String, und dazu passt noch, was hier nicht gezeigt worden ist, ein passender Exit-Code. Das ist so gebaut, dass man das zum Beispiel direkt hier in so eine populäre Monitoring-Lösung reinklinken kann oder auch eine andere populäre oder auch sogar eine dritte populäre. Und das in dem Fall ist jetzt hier der Zustand, der sich zeigt, nachdem ich hier das Problem behoben habe. Genau. Ja, das ist jetzt einfach mal kurz dargestellt, was wir da an Technik Das Projekt ist natürlich relativ jung und es ist an einigen Stellen noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Wir haben jetzt schon ein paar Stellen gemerkt, dieses Copy on Write, das ist cool. Es ist aber nicht immer möglich. Also es gibt ja zum Beispiel User, die sagen, ich würde gerne auf ein NFS sichern und da haben wir zum Beispiel keinen Copy and Write. Oder es gibt auch Leute, die sagen, gut, ich möchte jetzt weder ButterFS noch ZFS benutzen aus diversen Gründen. Und da haben wir schon überlegt, der Teil, der ist nett, aber vielleicht nicht ganz notwendig. Da haben wir halt schon mal überlegt, ob man das vielleicht nochmal anders machen kann, dass man also diese Images nicht dem Dateisystem komplett überlässt, sondern die Deltas tatsächlich so, wie sie sind, als Deltas auf die Platte legt und dann eher in Richtung Fuse-Treiber mal hergeht und guckt, ob wir da was machen, dass man das auch ganz einfach mounten kann, sodass das nachts um drei noch ganz gut funktioniert. Und natürlich die Sources. Also wir haben hier ein generelles Ceph-Source gebaut als Plugin, dann haben wir für unsere eigene Infrastruktur nochmal ein etwas besseres Plugin gebaut, was das benutzt und aber auch diese ganze Koordinierung halt mit den Coemos und so weiter und dem Konsul macht. Aber es wäre natürlich schon sehr angenehm, wenn wir jetzt für andere Umgebungen auch noch weitere Sources als Plugins hätten. Das ist jetzt alles bislang noch nicht da, aber es kann ja noch werden. Becky ist ein Open-Source-Projekt, das ist, also hier sieht man die Dokumentation, es gibt Code, das läuft auf Bitbucket, Bitbucket unterstützt Pull-Requests. Das heißt, wer sich da jetzt auch, wer Interesse an dem Ganzen hat und sich da gerne halt auch mit einbringen möchte, sehr gerne. Die momentan drei Maintainer, zwei davon sitzen hier, einmal Tony und mich und Daniel Kraft in Ulm. Und da haben wir jetzt witzigerweise ab morgen haben wir in Ulm auch einen Sprint, wo wir das ganze Ding ein bisschen weiter betreiben wollen. Ja, so viel. Ein kurzer Überblick über Backup für virtuelle Umgebungen im Jahr 2016. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn jetzt noch jemand Fragen hat, gerne. Ja, bitte.
Eine Frage zum Chemo-Freeze. Wenn man das einleitet, wie sieht das mit den System-Caches innerhalb des Chemo aus?
Ja, ich wiederhole die Frage nochmal. Wenn ich jetzt eine VM freeze, was passiert denn dann mit dem Kernel-Cache? Kurze Antwort, der wird rausgedrückt. Das heißt, bei einer Freeze-Operation enthält impliziten Sync. Das heißt, der VFS-Cache wird leer geschrieben und ich habe sozusagen alle Daten tatsächlich auf dem virtuellen Disk-Device.
Noch mehr, du hast sogar ein virtuelles Unmount sogar.
Okay. Ja.
Noch eine anschließende Frage.
Ja. Ja, ich wiederhole die Frage nochmal, wie aufwendig ist oder wie schnell geht der Freeze-Unfreeze und wie schlimm ist das für die VM? In der Regel unglaublich schnell. Also wenn jetzt VMs nicht so eine Riesenmenge ungeschriebener Daten in ihrem VFS-Cache noch haben, was generell eine fragwürdige Sache ist, also in unserer Erfahrung normalerweise unter einer Sekunde. Also sowohl Freeze, dann Snapshot im Storage und Unfreeze läuft in weniger als einer Sekunde durch. Und das ist ja nur I.O., was stehen bleibt. Also der Prozessor in der VM läuft ja weiter derzeit. Und also in der Regel wird es nicht bemerkt. Ja, noch eine Frage. Okay, ich wiederhole die Frage nochmal, könnte man an diesen Freeze noch mehr dran koppeln, dass zum Beispiel jetzt eine MySQL-Datenbank noch geleert wird? Prinzipiell ja, wir haben, also der Freeze vom Coemo kann das natürlich nicht.
Doch,
der kann das. Der kann sogar, das alles.
Im Coemo-Agent kannst du...
Ja, okay, Mikro. Ja, also ich weiß, worauf er hinaus will. Also du kannst im Guest-Agent... Also es gibt den Coemo, das ist ja der Hypervisor und es gibt ja innerhalb einer VM gibt es einen Guest Agent. Das ist so eine kleine Komponente, die mit dem Hypervisor redet. Da kannst du ja noch weitere Aktionen anflanschen, dass du sagst, vor einem Freeze bitte jetzt noch dort lang. Und das ist ab ja und nach dem Thaw hier und so weiter. Das ist aber natürlich eine Abwägungssache, weil wir wollen ja, dass das schnell geht und den Betrieb möglichst wenig beeinträchtigt und ich erwarte von einem richtigen Dateisystem und von einer richtigen Datenbank, und da weiß ich nicht, ob das von dir genannte Exemplar da schon drunter zählt, dass du den Strom ausschalten kannst und alle Transaktionen, die committed sind, sind danach wieder da. Das erwarte ich eigentlich von meiner Datenbank. So, noch eine Frage.
Wie sieht denn das aus mit dem Write-Back-Cache von CEPS? Also
ja.
Und das Housing?
Ja, okay, ich wiederhole die Frage nochmal. Benutzen wir RBD Write-Back-Cache? Das ist im Ceph sozusagen ein Ding, was man hinten an den QEMU, an den Hypervisor dran klemmt, dass Writes nicht sofort in den Ceph gehen, sondern erstmal kurz im RAM gepuffert werden. Ja, es geht, sofern man die Konfiguration so richtig gemacht hat, dass halt bei Syncs auch tatsächlich hinten der Write-Back-Cache geflasht wird, und das ist in aktuellen Versionen aber eigentlich der Fall. Das funktioniert, das heißt, in dem Moment, wo ich Sync innen drin auslöse, wird auch das als Write-Barrier tatsächlich quer durch den Write-Back-Cache gedrückt, bis das wirklich hinten im Ceph alles drin ist.
Also ich meine, ein Backup ist nur ein Backup, wenn es woanders steht und kein Strom dran ist.
Okay, ich wiederhole die Frage nochmal. Was machen wir mit den Backups, um sie an eine andere Stelle zu bringen, weil ein Backup nur ein Backup ist, wenn kein Strom dran ist? Angeblich sehe ich anders. Also ich habe am Anfang gesagt, ich habe keine Lust, Tapes durch die Gegend zu schleppen. Also was wir halt haben, es ist ein anderer Server, es ist eine andere Speichertechnologie, aber wir machen Harddisk-Backups, und sehr viele Leute machen das, weil sie halt auf das Handling von Wechselmedien eigentlich keine Lust haben. Und an der Stelle würde ich sagen, also meiner Meinung nach ist es ein Backup, wenn es eine andere Speichertechnologie ist, wenn es unabhängige Zugriffsmechanismen sind, die sozusagen da nicht direkt von den Client-Systemen aus direkt benutzt werden können, und wenn ich Point-in-Time-Recovery machen kann, das heißt auch auf einen alten Stand zugreifen. Aber ist natürlich eine Frage, was man will, das ist logisch.
Das heißt, das ist nur in einer Lokation.
Wir haben jetzt das ganze System so aufgebaut, dass wir sagen, das Netzwerkdateisystem bringt uns die Dateien zum Backup-Server. Und klar, wenn man jetzt sagt, gut, dazwischen möchte ich aber eine lange DSL-Leitung haben, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Man kann da natürlich im zweiten Schritt hergehen und sagen, okay, den Backup-Server, den wollen wir jetzt nochmal georeplizieren mit einem DRBD oder so. Das sind aber so die, sag ich mal, üblichen Architekturtricks, die man in solchen Fällen dann anwendet.
Um da nochmal einzuhaken, also bei uns konkret steht der Backup-Server gerade im gleichen Rack, weil das Rechenzentrum, wo wir sind, eine sehr, sehr hohe Verfügbarkeit hat, ein sehr gutes Feuerlöschsystem hat. Die bauen gerade tatsächlich ein zweites Segment auf innerhalb des Rechenzentrums. Andere Brandschutzzone ist da eigentlich kein Thema. Für Warnanbindung ist gerade der Fall, dass wir eben die Deltas nur abziehen, durchaus eine Option, weil nämlich die ganze Storage-Bewegung innerhalb vom Ceph stattfindet. Und wenn du sozusagen das Zeug außerhalb des Hauses haben willst, musst du halt die Bandbreite wegtransportiert bekommen, die anfällt, um die Deltas zu übertragen. Das müsste eigentlich gehen. Ist bei uns jetzt halt momentan nicht die Anforderung.
Ja. Okay.
Also was mir dazu einfällt, um dann noch mal kurz einzuhängen, B2FS nimmt ja hier BR-Tab zum Beispiel mit, womit man über SSH einfach BTR Send und Receive machen kann. Ja, da hat man seine dritte Kopie und so was.
Ja.
Also ist wahrscheinlich damit schnell umgesetzt.
Ja. Gut. Ja, wenn sonst nichts mehr ist, dann
vielen Dank nochmal.
Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.